SRF 1.
Es ist 17:30 Uhr. Sie hören das Regionaljournal Zentralschweiz Themen heute Abend. Beim Flugplatz Buchs fliegen die Fetzen. Der Grund ist ein Flugblatt. Die Sicherheit bei FCL-Match kostet Millionen, besonders wegen der Fans in Extrazügen. Und ein Obaltner zieht mit der französischen Armee gegen Indochina in Krieg und stirbt. Der Schriftsteller Carlo Fona widmet ihm Hans Imfeld ein Buch. Das Wetter, ein ruhiger Morgen und wird langsam besser. Im Studio ist Karin Portmann. Beim Flugplatz Buchs gibt es ziemlich einen Wirbel. Nicht nur wegen dem Sturmwind verrissen, sondern wegen gegenseitigen Vorwürfen. Die Nidwaldner Regierung ist verrückt wegen einem Flugblatt vom Schutzverband der Bevölkerung rund um den Flugplatz Buchs und redet von gezielten Falschinformationen. Und der Schutzverband kontert nicht weniger gehässig. Dario Pelosi.
Ende August hat der Schutzverband der Bevölkerung rund um den Flugplatz Buchs ein Flugblatt an über 60'000 Haushalte in der Zentralschweiz verteilt. Der Inhalt? Neue Informationen rund um die Ausbaupläne beim Flugplatz Buchs. Der soll schleichend zu einem Regionalflugplatz Zentralschweiz ausgebaut werden, wo auch grössere Flugzeuge sollen starten und landen. Er sei mehrfach darauf angesprochen worden, sagt der Nidwalder Baudirektor Hans Wicki. Darum hat er jetzt auf das Flugplatz Stellung nehmen.
Es stimmt eigentlich fast nichts. Da sind so viele Unwahrheiten drin, wo wir jetzt einfach müssen sagen, das stimmt nicht. Und wir müssen der Bevölkerung von Luzern und Nidwalden sagen, dass das ein falsches, irreführendes Flugblatt ist.
Und darum verurteile die Regierung die, Zitat, polemische Propaganda aufs Schärfste. Der Paul Matzenauer, der Präsident vom Schutzverband, der wehrt sich.
Das ist dicke Post. Der Schutzverband von der Bevölkerung um den Flugplatz Buchs verwahrt sich in aller Entschiedenheit der Bezichtigung, der Unwahrheit und der gezielten Falschinformation. Der Schutzverband hält an den Fakten und seiner Einschätzung vom aviatischen Umfeld fest. Wir lassen uns auch keinen Maulkorb verpassen.
Und er wiederholt seine Vorwürfe.
Der Schutzverband hat mit dem Flugblatt schwergewichtig den angedenkten Infrastrukturausbau und konkret Flugplatz- und Abstellflächenkonzeption aufdeckt, was ganz offensichtlich hätte sollen unter dem Deckel gehalten werden. Die Konzeption sieht vor, dass zwei Abstellflächen für Grossraumflugzeuge mit der Flügelspannweite bis 29 Meter angedenkt sind. Zum Beispiel ein Boeing 737-500. Bekanntlich schafft das Angebot Nachfrage.
Die Angaben, die sagen falsch, kontert der Baudirektor Hans Wicki.
Das sind kleine Privatflugzeuge, die dort parkiert werden könnten. Das hat man schon vorgesehen, dass man solche Hallen baut. Aber sicher nicht für solche Riesenflugzeuge. Es kann in der Tat natürlich ein Grosskabinenjet, könnte allenfalls landen, etwa einen. Aber der muss nachher halt wieder gehen, der muss voraussen stehen bleiben. Wir richten unseren Flugplatz nicht auf solche Sachen ausrichten. Wir nehmen die zwar, der eine oder andere nimmst du allenfalls gern, weil der gibt anständige Landegebühren und Startgebühren. Aber grundsätzlich tun wir unser Konzept nicht auf solche Flugzeuge ausrichten.
So ein Ausbau sei darum ein Thema, weil der Flughafen Kloten an der Belastungsgrenze sei und das Bundesamt für Zivilluftfahrt Batzel einen Ausweichflugplatz sucht, sagt der Paul Matzenauer vom Schutzverband.
Wir stützen uns nur auf Fakten. Auf Fakten aus Aviatikkreis. Einer der Auslagerungsorte ist nachweislich Dübendorf. Das wird jedoch in jedem Fall nicht ausreichen. Deshalb ist das Bundesamt für Zivilluftfahrt Batzel nachweislich auf der Suche nach weiteren alternativen Auslagerungsstandorten in der Deutschschweiz. Eine Teilauslagerung in der Innerschweiz kann daher keineswegs ausgeschlossen werden.
Und Buchs sagt auch in dieser Auswahl dabei. Und wenn wir so teure Infrastrukturen zu Buchsteg bauen, dann kommen wir es früher oder später schleichend zu einem Ausbau zum Regionalflugplatz. Das Batzel das bestätigt auf Anfrage vom Regionaljournal, dass man alle Flugplätze genauer anschauen, um zu wissen, was für Potenzial rum ist. Der Sprecher Urs Holdrecker betont aber, den Flugplatz Buchs können wir nicht einfach so ausbauen. Da gäbe es eine Klausel im sogenannten Sachplan Infrastruktur Luftfahrt vom Bund.
Dort drin ist die Zweckbestimmung unter anderem festgehalten, dass es auch heisst, dass der Flugplatz Buchs keine Entlastungsfunktion für andere Flugplätze übernehmen soll. Wenn jetzt die Regierung etwas ändern möchte an dem, dann würde das heissen, dass der ganze Zielprozess wieder angestoßen werden muss.
Der Nidwalder Baudirektor Hans Wicki hängt hier ein und sagt, dass Nidwalden kein Gesuch gestellt hat, die Klausel zu ändern.
Für die Regierung des Kantons Nidwalden ist ein Regionalflugplatz weder in der Vergangenheit noch aktuell ein Thema und wird auch in der näheren Zukunft kein Thema sein.
Und die Zahl der Flüge, die soll nicht höher sein als die geplante Obergrenze von 20'000 Bewegungen pro Jahr. Der Ton hat sich zwar verschärft in den Diskussionen rund um den Flugplatz Buchs. Trotzdem geben sich die beiden Parteien weitere gesprächsbereit. Vorderhand stehen die Ausbaupläne vom Flugplatz aber eh auf Eis, weil es rund um die Landübernahme beim Flugfeld ein Hickhack gibt zwischen Kanton, Korporation und der Landbesitzerin der Arma Suisse.
Und jetzt zu weiteren Meldungen vom Tag in Kurzform mit dem Stefan Eihalzer.
Im Mark Ritsch, seine zwei Töchter wollen die Privathäuser von ihrem im Juni gestorbenen Vater verkaufen. Z H ist die Ritsch-Villa zu Meggen. In diesem Haus hat der Rohstoffhändler bis zu seinem Tod gelebt. Die Villa soll einen Wert von 60 Millionen Franken haben. Verkauft werden aber auch eine Ferienvilla in St. Moritz und eine Villa an der spanischen Costa del Sol. Diese beiden Liegenschaften sollen zusammen noch einmal etwa 60 Millionen Franken wert haben. Im Mark Ritsch, seine Töchter wollen auch aus dem kommerziellen Immobiliengeschäft aussteigen. Der Kanton Schweiz weiss noch nicht, wie dass er 20 bis 30 Millionen Franken pro Jahr sparen will. Im Moment werden 70 Sparmassnahmen geprüft. Das hat das Schweizer Finanzdepartement heute mitgeteilt. Bis Ende Oktober sollen die konkreten Massnahmen bekannt sein. Dass die Schweiz muss sparen, ist schon länger bekannt. Der Kanton gibt jedes Jahr rund 100 Millionen Franken mehr aus, als dass er einnimmt. Das Hotel Pax Montana im Flüeli Ranft ist für die umfassende Sanierung ausgezeichnet worden. Die ist von 2010 bis 2012 gemacht worden. Die Landesgruppe Schweiz vom Internationalen Rat für Denkmalpflege zeichnet das Hotel mit dem Spezialpreis aus. Das Hotel bietet ein außergewöhnliches Erlebnis. Hotelkultur aus der Zeit von 1900. Und das alles auf technischem Stand von heute, schreibt Judy. Die vergibt auch die Auszeichnung «Historisches Hotel vom Jahr». Der Titel kommt der Gasthof Hirsche im zürcherischen Oberstammheim über. Von Andermatt auf Hospital kann man auf einem neuen Weg wandern. Der Furka-Höhenweg ist neu angelegt worden. Nötig worden ist das wegen dem Golfplatz vom Tourismusresort. Der alte Weg hat nämlich gerade 4 Golfbahnen gequert, was nicht ungefährlich ist. Jetzt bietet der neue Weg einen guten Blick auf den Golfplatz. Kombiniert mit dem Rüssdammweg können wir jetzt zwischen Andermatt und Hospital eine Rundwanderung machen.
Sicherheitsmassnahmen bei Fußballspielen sind aufwendig und vor allem teuer. Über 3 Millionen Franken hat die Sicherheit rund um die FCL-Match in der letzten Saison gekostet. Besonders ist Geld geht, wenn Gästefans per Extrazüge anreisen. Wenn das der Fall ist, dann kostet es gerade 3-mal mehr, als wenn die auswärtigen Fans individuell oder per Car kommen. Das zeigt eine Studie, die die Hochschule Luzern heute veröffentlicht hat. Sie empfiehlt darum, dass Gastclub mehr Verantwortung übernehmen. Miriam Meisner.
18 Mal hat der FC Luzern letzte Saison daheim auf der Almend gespielt. Und dann war häufig ein rechter Zirkus angesagt, außerhalb des Stadions. Am Bahnhof Absperrgitter, wo die Fans kanalisieren, dazu Extrabus und die Polizei mit einem Grossaufgebot, das schaut, dass sich die Fangruppen nicht in die Haare geraten. Grundsätzlich liegt die Sicherheit rund um den Fußball aber gut. Die Zusammenarbeit von allen Beteiligten, vom FCL über die Polizei bis zu den Busbetrieb, klappe. Da müssen wir nichts ändern, sagt Hans-Peter Uster. Der ehemalige Zuger Polizeidirektor hat als Mitverfasser von diesem Bericht die Sicherheit genau angeschaut.
Es gibt aber eine Schwierigkeit, das ist der Transport der Gästefans, die mit einem Extrazug anreisen. Das sind in der Regel auch die Hochrisikospiele, die dann durch die ganze Stadt in die Almend müssen transportiert werden. Und das ist eine Schwierigkeit und wir machen wegen dem auch Vorschläge, dass wir diese Übungsanlage ändern.
Ändern soll sich vor allem, dass sich Gastclub bei der Sicherheit mehr engagieren. Weil auffällig ist, Heimspiel, wo die Gäste per Extrazug auf Luzern kommen, die gehen richtig ins Geld. Ein Match ohne Extrazug kostet etwa 85'000 Franken, mit Extrazug sind es dreimal mehr, nämlich 220'000 Franken.
Wir gehen aber davon aus, dass auch der Gastclub, der mit diesen Fans anreist, eine Verantwortung muss übernehmen. Wir empfehlen dem der Swiss Football League, dass sie das Modell von der Transportpartnerschaft, also dass der Gastclub mit der SBB zusammen für den Transport verantwortlich ist, bis hin dann auch ins Stadion raus, dass das verbindlich erklärt wird.
Das heisst, Gastclub sollen ihre Fans bis vor die Stadion-Tore hin begleiten und so dafür sorgen, dass die Anreise friedlicher und billiger wird. Statt mehr Polizei, also mehr zivile Fanbegleiter. Der Hans-Peter Uster ist überzeugt, dass auf diese Art alle würden profitieren.
Die Polizei leistet heute gerade für den Weg vom Bahnhof ins Stadion einen relativ grossen Aufwand. Der schlägt auch entsprechend das Buch. Und wenn man die Gefährdung in diesem Transport könnte verhindern durch clubinterne Massnahmen, dann würde das einerseits das Ganze sicherer machen und es würde es auch günstiger machen und die Polizei könnte mit einem wesentlich kleineren Aufgebot fahren. Das heisst, es wären da eigentlich alle Gewinner und das muss das Ziel sein.
Beim Präsident vom FC Luzern, Mike Hauser, löst den Vorschlag, dass Klub ihre Fans bei Auswärtsspielen bis vor Stadion begleiten, gemischte Gefühle aus.
Das müssen sehr gut ausgebildete Leute sein, die sich auch in dieser ganzen Fan-Thematik ein bisschen auskennen, die auch das Vertrauen haben von den Fans. Und dann kann man das als präventiven Ansatz sicher brauchen, dass man dort deeskalierend hinwirken kann und vielleicht die ein oder andere Zwischenfall kann unterbinden oder beziehungsweise gar nicht so weit zu kommen. Schlussendlich, wenn es zu einem Zwischenfall kommt, wo ja niemand kann garantieren kann, dass es nicht so ist, wird immer die Polizei schlussendlich müssen eingreifen.
Der FCL wird aber die Vorschläge sicher genau anschauen und mit Polizei, mit Fanarbeiter und Fanvertreter besprechen. Wenn sich zeige, dass wir damit etwas verbessern können, wird man das anpacken. Aktuell ist es so, dass der FCL von den 3,2 Millionen für die Sicherheit bei Heimspiel 55% der Kosten übernimmt. Kanton und Stadt Luzern übernehmen zusammen 44%, der Heimatkanton vom Gastclub nur gerade 2%.
Miriam Eisner hat berichtet. Ein junger Oberaltner ist in der Zwischenkriegszeit auf Frankreich, ist später mit den Franzosen Richtung Indochina in Krieg gezogen und im 47 in Saigon von einem vietnamesischen Widerstandskämpfer erstochen worden, am Tag, bevor er heim auf Sarne hätte können. Das ist das Leben von Hans Imfeld. Der Schriftsteller und pensionierte Unternehmer Carlo Fona hat 2 Jahre lang Hans Imfeld nachgeforscht und hat jetzt ein Buch herausgegeben mit dem Titel «Durch Dschungel und Intrigen – Ein Innerschweizer in Indochinas Kriegswirren». Es ist eine Art Biografie gemischt mit einem historischen Roman. Der 73-jährige Carlo Fona, selber ursprünglich auch ein Oberaltner, war heute Nachmittag im Studio und er hat mir im Gespräch erzählt, dass ihm als Kind der Trauerzug für den toten Hans Imfeld sehr blubben ist.
Also ich habe den Zug selber gesehen als Bub, wo die Leiche von der Schweizer Grenze über den Brünig nach Sarne transportiert worden ist. Ich habe dann aber seinen Bruder Toni habe ich dann speziell kennt. Der war auch in Vietnam, der war auch nachher in Belgisch-Kongo, der war Grosswildjäger. Und wenn er am in Sarne war, dann hat ihn der Vater am zu uns eingeladen. Und dann hat er also die unglaublichsten Geschichten von seinen Grosswildjagden gegen Elefanten und Löwen und so weiter erzählt. Das war natürlich unerhört spannend gewesen. Und der dritte Bruder habe ich auch noch gekannt. Der ist mir begegnet als Steuerverwalter von Sarne jeweils. Und der hat auch während dem Zweiten Weltkrieg einen Haufen erlebt. Voilà. Und da habe ich gedacht, das könnte mal vielleicht eine Geschichte sein, wenn es Unterlagen darüber gibt.
Sie sind dann nachher auf die Suche nach diesen Unterlagen, sie im Staatsarchiv fündig geworden. Ihr habt Tagebücher gefunden. Was ist in diesen Tagebüchern gestanden?
Also der Hans Imfeld hat jeden Tag einen Eintrag gemacht und angefangen in der Nacht vom Überfall der Japaner auf die französischen Garnisonen in Vietnam, und zwar in Hanoi. Und von dort ist er dann geflüchtet durch den ganzen Dschungel nach Nordlaos, hat dort eine Guerilla organisiert und hat nachher dann die laotische Königstadt Luang Prabang erobert.
Also es sind viele militärische, geschichtliche Details drin, aber die persönliche Sache, was er erlebt hat.
Ja, er hat also niedergeschrieben, wie er die Flucht erlebt hat. Die Entbehrungen, die die durchgemacht haben, die Krankheiten, auch die Probleme mit den Eingeborenen, zum Teil aber auch die gute Aufnahme bei den Eingeborenen, von diesen Bergstämmen und so weiter, und wie es ihm da ergangen ist. Und er hat dort innen auch Einträge, wo er daran gedacht hat, an Sarne, an seine Eltern, wie er das empfindet und was er da dabei sich überlegt hat. Also das sind unglaublich persönliche Bemerkungen gewesen, die dort innen zum Vorschein gekommen sind. Da hat man so den Charakter von dem Hans Imfeld ein bisschen können, umschreiben.
Carlo Funa, was hat jetzt das Gefühl, was hat denn der Hans Imfeld richtig Indochina getrieben? Ist es die Abenteuerlust gewesen oder sein politische Motiv gewesen? Was hat ihn weggetrieben?
Also politische Motiv sind es eigentlich nicht gewesen, sondern es ist schon von Grund auf eine Abenteuerlust gewesen, die auch sein Bruder, der dann auch in Indochina gelebt hat, umgetrieben hat. Und er ist dann halt in die französische Kolonialarmee eingetreten, weil die ist an verschiedenen Orten weltweit tätig gewesen, unter anderem in dem heutigen Syrien, wo er auch war, als Kartograf. Und das hat er spannend gefunden.
Der hat jetzt gesagt, er ist für die Franzosen in Indochina gewesen. Was habt ihr jetzt das Gefühl von dem, was ihr gelesen habt, ist er überzogen gewesen von dieser Kolonialisierung? Hat das in seiner Einstellung, seiner Überzeugung entsprochen? Er als einer, der aus dem Kanton Obwalden kommt, aus einem freiheitsliebenden Innerschweizer Kanton, was hat ihr das Gefühl?
Also das ist eine sehr ambivalente Geschichte. Er hat mit Sicherheit viel von dem kolonialen Streben der Franzosen übernommen. Also quasi die Einstellung, man muss diesen primitiven Völkern eine Zivilisation beibringen. Und auf der anderen Seite hat er auch in seinen Tagebüchern geschrieben, wie er diesen Völkern dienen will, wie er für die arbeiten und sich einsetzen und quasi sein Lebensziel wäre, dann denen wirklich weiterzuhelfen. Also ist es eine sehr ambivalente Einstellung dort, wo er da drinnen gestanden ist.
Die drei Imfeld-Brüder, die haben es eingangs gesagt, dass sie alles Charakterköpfe waren. Ihr habt euch nachher auf Hans Imfeld fokussiert. Warum denn nur noch über einen?
Es hat viel Dokumente gegeben, viel Material, nur über den Hans. Und nur schon das Manuskript für die Geschichte von Hans Imfeld hat etwa 570 Seiten ausgemacht. Und da hat man müssen gewaltig kürzen. Und da haben die anderen zwei Brüder eigentlich nicht mehr so viel Platz drin gehabt.
Ja, im Buch jetzt durch Dschungel und Intrigen. Dort drinnen sind sehr viele historische Fakten auch, die man kann nachlesen kann. Ist euch das wichtig gewesen, dass man da den korrekten historischen Kontext hat? Weil ich nehme an, das war auch sehr aufwendig, den so nachher denen darzulegen.
Ja, das ist mir sehr wichtig gewesen. Ich glaube, man kann ein einzelnes Leben nicht einfach isoliert für sich schildern, sondern es ist mir sehr darum gegangen, auch aufzuzeigen, in was für einer Welt das der Hans Imfeld gelebt hat. Was er mitbekommen hat, auch von all dem, was ringsum herum geschehen ist. Es ist hochinteressant, in seinen Tagebüchern beispielsweise auch zu lesen, wie er das Kriegsende in Europa erlebt hat, respektive gehört hat davon. Da hat es ein paar Sachen drin, die überhaupt nicht so gestimmt haben. Aber damals in Indochina hat er nichts anderes gehört und er hat daraus versucht, seine Schlüsse zu ziehen. Und ich glaube, dass das wirklich wichtig ist, dass man den ganzen Kontext darstellen kann. Natürlich war es sehr aufwendig, aber es war auf der anderen Seite auch unerhört spannend, die Geschichte dort im Detail zu studieren.
Und ihr seid auch für das eigentlich in der ganzen Welt umgechattet, kann man auch sagen?
Umgechattet vielleicht nicht gerade, aber ich war in Laos, ich war auch in Vietnam, ich war in Paris und der letzte noch lebende Mitkämpfer von ihm, der Jean Berthier, der bei ihm junger Leutnant war, noch zu interviewen, der ist 93. Ich habe Bibliotheken abgesucht und so weiter und habe da Unterlagen zusammengesammelt. Eigentlich alles, was irgendwie relevant ist für die damalige Zeit in Indochina.
Und Carlo Fona, was hat Sie denn jetzt am meisten beeindruckt bei diesen Recherchen zum Hans im Feld? Was bleibt Ihnen ganz besonders?
Das ist auf der einen Seite sicher das unglaublich facettenreiche Leben von dem Hans im Feld, wo in so eine Weltgeschichte rausgeht, mit ungeheuren Ambitionen in dieser Weltgeschichte eine Rolle zu spielen. Und auf der anderen Seite kommt er von dem kleinräumigen Obwalden und Zarnen her. Also das habe ich unerhört spannend gefunden. Und auf der einen Seite ist mir die Geschichte schon auch geblieben, die sich dort entwickelt hat im Hinblick auf die späteren allgemein bekannte Vietnamkrieg. Weil in der Zeit, wo er dort war und dort gekämpft hat, da hätte vieles in dieser Geschichte anders laufen können. Da wäre vieles angelegt gewesen an Wendepunkte, wo es anders hätte laufen können. Ich würde auch sagen, humaner hätte laufen können, wo also auch zugunsten von den indochinesischen Völkern einiges hätte können besser rauskommen als nachher mit diesem grossen Krieg gegen die Franzosen und gegen die Amerikaner.
Der Schriftsteller Carlo Fona ist das gewesen. Sein Buch «Durch Dschungel und Intrigen» ist im Verlag Martin Wallimau rausgekommen. Sie hören das Regionaljournal Zentralschweiz, die Informationssendung für 6 Kantone. Es ist 5:05, das Wichtigste von der Sendung, noch einmal mit dem Stefan Einholzer.
Der Flugplatz Buch sorgt wieder einmal für rote Köpfe. Der Schutzverband der Bevölkerung hat ein Flugblatt an über 60'000 Haushaltungen in der Zentralschweiz verteilt. Er macht den Vorwurf, der Flugplatz Buchs solle schleichend zu einem Regionalflugplatz Zentralschweiz ausgebaut werden, wo auch grössere Flugzeuge könnten starten und landen. Die Nidwaldner Regierung hat jetzt auf das Flugblatt reagiert und redet von gezielter Falschinformation. Die Sicherheitsmassnahmen für den Fußball zu Luzern haben in der letzten Saison gut 3 Millionen Franken gekostet. Am teuersten ist es, wenn die Fußballfans mit einem Extrazug an die FCL-Spiele kommen. Die Sicherheitsmassnahmen kosten dann 3-mal mehr als bei den Spielen, wo die Fans individuell oder mit dem Car kommen. Das zeigt eine Untersuchung der Hochschule Luzern. Die Verfasser der Studien empfehlen darum, dass sich Gastclub mehr für die Sicherheit engagieren und dafür auch zahlen. Im verstorbenen Rohstoffhändler Mark Ritsch seine Privathäuser stehen zum Verkauf. Die beiden Töchter von Mark Ritsch wollen die Liegenschaften loswerden. Das Wohnhaus von Mark Ritsch zu Meggen soll einen Wert von 60 Millionen Franken haben. Verkauft werden aber auch Ferienvillen St. Moritz und an der spanischen Costa del Sol.
Zum Wetter mit den Informationen von der Christine Jutz von SRF Meteo.
Am Abend und auch in der Nacht tut es wieder mehr zu und es kommt auch an vielen Orten immer wieder mal regnen. Zuerst bleibt es auch noch windig. Die Schneefallgrenze sinkt in der Nacht auf 2000 bis 2500 Meter. Die Temperaturen liegen zur Nacht bei rund 10 Grad. Am Donnerstag hat es dann zum ersten Mal noch viel Wolken und vor allem die Berge noch gibt es auch noch ein paar Regentröpfe oberhalb von 1800 Meter ein bisschen Schnee. Dann tut es aber auf und es wird zeitweise sonnig mit vielen Quellwolken. Temperaturen morgen auf dem Titlis grad bei 0 Grad, zu Engelberg gibt es 12, Zursee 15 und Küsnacht rund 16 Grad. In der Nacht auf den Freitag kommen dann schon wieder neue Wolken und es kann stellenweise auch ganz wenig regnen. Im Laufe des Freitagnachmittags wird es aber immer wie sonniger, das bei Temperaturen zwischen 17 und 20 Grad.
Regionaljournal Zentralschweiz. Einzelne Beiträge oder die ganze Sendung finden Sie auch bei uns auf dem Internet unter srf.ch. Verantwortlich gesehen heute ist Radka Laubacher. Mein Name ist Karin Portmann.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.